Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet: Wie steht es um den Schweizer Aktienmarkt? Mir zugeschaltet ist heute Marcel Weiß. Er ist CEO und Co-Portfolio-Manager bei der kleinen spezialisierten Boutique aus der Schweiz, nämlich bei Avea Fonds AG. Guten Tag, Herr Weiß.
Schönen guten Tag, Herr Bertes.
Ja, Herr Weiß, die Schweiz hat ja gerade einmal, ich habe es vorhin auch noch mal recherchiert, rund 9 Millionen Einwohner, aber ein Aktienmarkt mit rund 2 Billionen Euro Marktkapitalisierung zum Vergleich. Der Market Cap aller deutschen Aktien, habe ich auch noch mal gerade nachgeschaut für Sie, meine Damen und Herren, liegt bei rund 3 Billionen Dollar. Nvidia als Aktie allein ist sowieso total verrückt, bei 4,5 Billionen Dollar stand Mitte März. Also man merkt schon, die Schweiz hat auch ein ordentliches Börsengewicht, trotz des kleinen Landes, also ein richtiges Kraftpaket. Wie passt das zusammen, Herr Weiß? Kleines Land, relativ wenig Einwohner und trotzdem eine solche Power. Was macht denn den Markt strukturell Ihrer Meinung nach so besonders?
Ja, ich denke, das gilt natürlich und ist größtenteils unseren großen internationalen Gesellschaften geschuldet, wie sie auch international breit verankert und bekannt sind, wie beispielsweise unseren Pharmagesellschaften Novartis oder Roche oder zum Beispiel im Finanzsektor die UBS. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele weitere große Gesellschaften wie die ABB oder die Nestlé, die alle unter diese großen Schweizer Gesellschaften fallen und in dem Sinne natürlich ganz wesentlich zu dieser Gesamtmarktkapitalisierung, wie Sie es jetzt vorhin schon genannt haben, beitragen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch viele kleinere und mittlere Gesellschaften, die aus unserer Sicht den Markt erst richtig spannend machen, aber aus einer Größenordnungssicht natürlich hier eine sehr viel untergeordnete Bedeutung haben, immer aus Sicht der Marktkapitalisierung.
Wie viele börsengelistete Unternehmen hat denn die Schweiz, wenn man jetzt auch mal die Nebenwerte mit einbezieht oder auch, ich sag mal, die in Indizes auch gewichtet sind?
Genau, also wir haben natürlich auch die klassischen Indizes Large Cap, Mid und Small Cap. Wenn man das Börsenuniversum insgesamt von den gelisteten Companies oder von den börsenkotierten Gesellschaften anschaut, dann sind das rund 200 Gesellschaften, manchmal ein bisschen mehr, aber sagen wir aus Hausnummer sind das 200 Gesellschaften, die in der Schweiz kotiert sind und eben als solches für den Handel an der Börse zugelassen sind.
Wenn wir jetzt mal einen Blick in den Rückspiegel werfen, auch mit dem riesigen Hinweis, vergangene Performance kann in die Karte für zukünftige Performance. Wie haben sich denn die Schweizer Aktienmärkte geschlagen jetzt in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, auch vielleicht im Vergleich zu uns Deutschen?
Ja, ich denke, da können wir und müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückblicken, dann ist die Entwicklung in der Schweiz, wenn wir das in Schweizer Franken messen, bei rund 250%. Wenn wir das aber jetzt aus europäischer Perspektive oder aus deutscher Perspektive beurteilen, dann ist der Anschlag sogar satte 500%. Das heißt, es kommen noch 250% Gewinne dazu und das sind natürlich reine Währungsgewinne aufgrund der Tatsache, dass sich der Schweizer Franken gegenüber den meisten Währungen, wie eben auch gegen den Euro, auf lange Frist tendenziell aufwertet und das führt dann natürlich zu einem noch deutlicheren Ergebnis. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem DAX, dann hat der in den letzten 20 Jahren ungefähr 230% zugelegt. Also in dem Sinne, aus europäischer Sicht ist der Schweizer Aktienmarkt nicht nur in Lokalwährung, dem Schweizer Franken, sondern natürlich insbesondere auch noch aus Währungssicht ein sehr interessanter und spannender Markt. Und ich denke, dass im Umfeld, wo wir uns drin bewegen, das weiter so bestehen bleibt, respektive diese Attraktivität sogar noch zunehmen könnte.
Ja, viele erhalten ja auch immer ein gewisses Schweiz-Exposure, auch eben in Form des Franken, wenn man eben in die gängigen europäischen Indizes investiert, eben nicht in Euroland, sondern eben in Europe. Da gibt es ja unterschiedliche. Wie viel Schweiz-Exposure erhalten denn Investoren, wenn Sie sagen, so MSCI Europe oder einen anderen Index gewichte ich bei mir in die Vermögensverwaltung, ins Depot, bekommt man da wirklich Schweiz oder sieht das nur auf den ersten Blick so aus?
Ja, dabei kommt man Schweiz natürlich unter der Voraussetzung, dass es ein breiter europäischer Index ist und nicht nur ein Index, der die EU-Länder abbildet. Und Sie haben es bereits erwähnt, der MSCI Europa Index ist ein solcher Index. Es gibt zum Beispiel auch den SOX 600 Index, der sehr vergleichbar ist. Und in beiden in diesen Indizes ist die Schweiz mit ihren Gesellschaften und damit mit einer Länderquote vertreten. Das Ganze bildet sich ja immer nach den Marktkapitalisierungen ab. Und wenn man dann die Länderquote bei diesen Indizes rausrechnet oder sich anschaut, dann ist zum Beispiel im Fall des MSCI Europa die Schweiz mit rund 14% gewichtet. Nun muss man aber wissen, dass diese 14% natürlich bei Weitem, ich würde mal sagen zu 80%, also in dem Sinne 12% auf große Gesellschaften entfallen, eben die bereits genannten wie UBS, Novartis, Roche, ABB, Nestle und dergleichen. Und somit natürlich das ganze mittlere Marktsegment und erst recht das kleinere Marktsegment, das erschließt sich natürlich der Investor in keiner Art und Weise, wenn er in den MSCI Europa, den Stock 600 Index investiert, und er kauft in dem Sinne bewusst oder unbewusst die Schweiz, aber innerhalb des Schweiz Exposure hat er dann eigentlich sehr viel internationales Exposure über unsere großen Konzerne, wie eben schon erwähnt. Und das kann Vorteile haben aus einer Marktkapitalisierungssicht, aber wenn man natürlich in internationale Konzerne investiert, dann ist man natürlich aus einer Diversifikationssicht vielleicht gar nicht mehr so stark diversifiziert oder hat gar nicht mehr so viel Länder oder Schweiz-Exposure, wie man sich das wünscht oder wie man vermuten könnte.
Ja, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen dann ja auch global ihre Umsätze machen, im Dollar, im Euro und dann vielleicht gar nicht so sehr eben diesen Schweizer Franken. Was ist denn auch so der Hauptgrund von vielen Investoren überhaupt in Schweizer Unternehmen zu investieren, vielleicht auch aus ihrer Vertriebserfahrung? Was wünschen sich denn auch die meisten, die dann auch entsprechend sich Schweizer Aktien ins Depot holen? Ist es wirklich dieser Wunsch einfach nur nach dem Franken als Safe-Haven-Währung? Ist es wirklich die Attraktivität der Unternehmen? Ist es vielleicht auch diese Unabhängigkeit, die ja die Schweiz auch innehat als Land im Herzen von Europa? Was sind denn so Ihre Eindrücke, warum Leute sich grundsätzlich auch für die Schweiz entscheiden und wo man es vielleicht auch ein bisschen mit Vorurteilen zu tun hat, wo man dann sagt, naja, so ist das eigentlich nicht hier bei uns in der Schweiz. Da muss man vielleicht auch nochmal Tacheles sprechen.
Ja gut, ich denke, es geht natürlich in erster Linie darum, trifft der Investor einen sogenannten aktiven Entscheid oder einen passiven Entscheid. Ein Beispiel von vorhin in Bezug auf die Indizes ist dieser de facto ein passiver Entscheid. Also wenn ich in den MSCI Europa Index investiere, dann kaufe ich mitunter einfach einen Teil Schweiz, vorwiegend große Gesellschaften, was dann die Motivation ist, sei mal dahingestellt, die Motivation ist wahrscheinlich einfach Europa breit abzudecken und dann gehört halt die Schweiz wie auch UK in diesem Index dazu und es gibt dann nicht irgendwie eine bestimmte Präferenz oder spezielle Meinung, die zu diesem Investment führt. Wenn die Investoren entscheide oder die Prozesse, die zur Entscheidung führen, natürlich anders gelagert sind, dass sie eine sehr stark aktive Komponente haben, dann kann man das natürlich schon aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Und Sie haben hier auch ein paar Schlagwörter gegeben. Einerseits natürlich die Schweiz, ich sage mal, kleines Land, aber bekannt für Stabilität, für einen starken Schweizer Franken, mehr oder weniger stabile, geordnete politische Verhältnisse. Das, sagen wir mal, ist so das, die Makro-View, die man auf unser Land haben kann. Und dann kann man es natürlich auch am Erfolg unserer Gesellschaften messen. Ich denke, insgesamt darf sich natürlich dieser Erfolg sehen lassen. Das widerspiegelt sich ja am besten an den Kurssteigerungen, an Wertsteigerungen, die man feststellen kann. Und da haben wir ja bereits jetzt die letzten 20 Jahre miteinander kurz zusammengefasst, dass natürlich hier die Schweiz auf jeden Fall international mal in Bezug auf Wertsteigerung und damit Unternehmensleistung sehr wohl mithalten kann oder sogar ganz vorne dabei ist. Und ich denke, dass diese Gesellschaften so gut performen, und das gilt ja nicht nur für die Großen, sondern die kleinen Gesellschaften, die entwickeln sich ja auf lange Frist noch sehr viel besser als die Großen. Nur ist man eben über die breiten europäischen Indizes in diesen Gesellschaften als europäischer Investor da nicht engagiert. Und der Grund, dass diese Performance so gut ausfällt, ich denke, der ist natürlich mannigfaltig. Aber ich denke, letztendlich ist das schon eine Kombination und einem wesentlichen Faktum geschuldet, dass natürlich die Gesellschaften hier in der Schweiz schon Vorteile haben, die sie anderswo so, ich denke, in dieser Ausprägung oder Kombination wahrscheinlich nicht finden. Das beginnt natürlich eben bei den Rahmenbedingungen, sei es politisch, aber wirtschaftlich. Und ich denke, es gilt eben auch bei unserer sehr aktionärsfreundlichen Managementkultur, die wir in den Gesellschaften haben. Und diese aktionärsfreundliche Managementkultur, die überträgt sich natürlich dann entsprechend auch auf das Management der Gesellschaften und damit dann natürlich auch auf den Erfolg dieser Gesellschaften. Und zuletzt ist es natürlich auch eine Infrastrukturfrage. Das heißt, wir verfügen definitiv über eine hervorragende Infrastruktur, eine intakte Infrastruktur, sei es nicht nur im öffentlichen Transport, sondern natürlich auch in wichtigen Institutionen wie auch Forschung und Universitäten. Und das alles finden Sie auf kleinstem Raum. Das heißt natürlich, dass die Kommunikationswege, auch das ganze Netzwerk, das damit verbunden ist oder entstehen kann, auf engstem Raum entsteht und hier natürlich nicht unnötige, ich sage mal, Reibungsverluste entstehen. Und das ist, ich denke, eine Kombination, die so vielerorts nicht vorherrscht. Und letztendlich sind es diese Bits und Bytes, also die Einzelteile, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen, die dann eben die sehr unheimliche Stärke aufmachen. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch sagen, aus wirtschaftlicher Sicht oder für die Gesellschaften wichtig, befinden wir uns natürlich in der Schweiz auch steuerlich in einer sehr vorteilhaften Situation. Also wir sind sehr kompetitiv international und das ist natürlich in dem Sinne mit Standortvorteilen dann verbunden. Und nicht zuletzt aufgrund der starken Währung, der starken Schweizer Frankens und der tiefen Inflation haben wir natürlich auch tiefe Zinsen. Das mag aus Anlegersicht für Anleger, die in Rentenpapiere investieren wollen, jetzt nicht so vorteilhaft sein. Aber natürlich aus Sicht des Wirtschaftsmotors, aus Sicht der Investitionen, ist ein tiefes Zinsumfeld natürlich sehr, sehr vorteilhaft, weil natürlich hier dann sich Investitionen und Projekte, die man finanzieren möchte, sehr viel schneller rechnen, als wenn man in einem Hochzinsumfeld ist, mit vielleicht noch relativ hohen Realzinsen. All das sind dann eben diese Faktoren, die, ich denke, den Standort für internationale Gesellschaften, aber erst recht für weniger internationale Gesellschaften und Gesellschaften, die eher binnenorientiert sind, sehr, sehr vorteilhaft gestalten.
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Ja, ich sag mal, der starke Franken, so was man ja auch immer liest, führt ja auch dazu, dass der ein oder andere Unternehmer, die ein oder andere Unternehmung ja auch dahingehend sich immer weiterentwickelt, trimmt, um exportorientiert auch mit den Ländern mitzuhalten, die vielleicht eben durch eine schwächere Währung es einfacher haben, ihre Produkte ins Ausland zu verkaufen. Das ist ja auch immer das, was ja auch häufig angeführt wird als Argument für die Schweiz zum Teil, ne?
Das ist so. Also man kann es natürlich so nennen, dass der Erfolg, wenn man das Erfolg bezeichnen möchte, den Schweizer Franken, der Erfolg kann auch mal zum Problem oder zur Herausforderung werden. Und dieser Schweizer Franken, der so stark ist aktuell, das ist ja nicht eine akute Stärke oder eine temporäre Stärke, sondern wir sehen das über viele Jahrzehnte, dass diese Währung sich relativ gesehen viel besser hält als die meisten anderen Fiat-Währungen und somit natürlich eben an Stärke gewinnt. Und dieser langfristige Trend ist natürlich für vor allem exportorientierte Schweizer Gesellschaften, wovon es sehr viele gibt, eine extreme und permanente Herausforderung, weil natürlich dieser Währungseffekt uns im Exportgeschäft grundsätzlich weniger kompetitiv macht. Und damit wir diese Wettbewerbsfähigkeit aber wiedergewinnen oder sogar weiter ausbauen können, müssen wir einerseits natürlich stark in Innovation, in Forschung sein, damit wir Produkte, Dienstleistungen oder Komponenten auf den Markt bringen können, die eben vielleicht einen etwas höheren Preis rechtfertigen. Und nicht zuletzt, und das führt mich dann eben auch wieder zur Managementkultur, ich behaupte, unsere Gesellschaften sind lean. Die sind lean aufgestellt, weil dem Kostenaspekt wird überdurchschnittlich hoch Beachtung geschenkt, weil wenn sie schon im Export und dabei den Verkaufspreisen sich anstrengen müssten, mitzuhalten, dann müssen sie umso mehr ihre Kosten im Griff haben. Und ich denke, das ist eine stark ausgeprägte Komponente bei den meisten Gesellschaften, dass man das einfach über die Zeit gelernt hat und dass dieser ständige, kontinuierliche Verbesserungsprozess, dass man sich auch in den Kosten fit hält, das ist eine sehr wichtige, denke ich, Voraussetzung, damit wir letztendlich diesen Gegenwind, der dieser starke Schweizer Franken exportorientierten Gesellschaften verursacht, auch standhalten können. Aber wir haben ja auch das Gegenteil. Wenn wir jetzt zu den kleinen Gesellschaften schauen, dann sind viele davon eben auch binnenorientiert. Das heißt, die fokussieren sich auf den Schweizer Markt. Und diese Gesellschaften, die haben natürlich tendenziell einen wesentlichen Vorteil vom starken Schweizer Franken, weil die Produkte, die Komponenten, die Grundstoffe, die eingekauft werden, die werden natürlich mit einem starken Schweizer Franken bezahlt, was dann letztendlich natürlich zu günstigen Einkaufskonditionen für diese Gesellschaften führt.
Ja, werfen noch mal einen kurzen Blick eben auch auf die kleinen Unternehmen in der Schweiz, die Sie ja auch präferieren. Wie haben sich diese denn vielleicht zunächst einmal entwickelt in den letzten Jahren? Europäische Nebenwerte an sich hinken ja eher hinterher. Wir hatten ja auch viele Webinare bei uns auf der Vorplattform, wo es immer hieß, jetzt geht's los. Und daraufhin haben sich dann doch meistens die größeren Unternehmen deutlich besser entwickelt. Big is beautiful war so das Mantra der letzten Jahre. Wie steht es denn um die Schweizer Nebenwerte? Konnten die sich mit Blick auf die Kurse deutlich besser entwickeln als eben die europäischen Nachbarn?
Ja, ich denke jetzt, wenn wir die letzten drei bis fünf Jahre anschauen, dann haben wir hier eigentlich eine mehr oder weniger gleiche Entwicklung festgestellt in der Schweiz wie in Europa. Wenn man jetzt den Fächer weiter öffnet oder die Periode verlängert, ich sage mal um 10, 20 Jahre, dann kann man grundsätzlich eins feststellen, dass auf längere Frist mittlere und vor allem kleinere Gesellschaften besser performen als große. Das ist aber dieser sogenannte Small-Cap-Effekt, der natürlich mit der Schweiz als solches nicht direkt viel zu tun hat, sondern es ist ja eine Beobachtung, die wir insgesamt kennen und in dem Sinne nicht schweizspezifisch ist. Jetzt die Entwicklung, wie gesagt, in den letzten 3, 5, ja sogar 7 Jahre war insgesamt für Schweizer Small-Caps schwierig, herausfordernd. Ähnlich herausfordernd wie zum Beispiel in Europa. Aber ich denke, es war in vielen Fällen noch eine zusätzliche Herausforderung eben feststellbar. Und diese zusätzliche Herausforderung ist in der Tat eben auch dieser Schweizer Franken, der sich nicht nur sehr stark zeigt gegenüber dem US-Dollar, sondern eben auch gegenüber dem Euro, aber auch anderen Währungen. Und wenn eine Währung sich kontinuierlich aufwertet, wie der Schweizer Franken, und das stetig, aber ich sage mal, vielleicht in einem 2%-Bereich, 1-2%-Bereich, dann können sich die Gesellschaften fortwährend diesem Umfeld anpassen. Wenn die Aufwertung des Schweizer Frankens und damit die Abschwächung der ausländischen Währungen wie Euro und US-Dollar aber relativ zügig voranschreiten, aus welchen Gründen auch immer, dann ist natürlich der Impact, den Einfluss auf den Geschäftsverlauf dieser Schweizer Gesellschaften sehr viel stärker erkennbar. Und dann dauert das in der Regel ein bisschen, bis dann eben diese Gesellschaften durch ihre Maßnahmen diesen überdurchschnittliche Schweizer Frankenaufwertung dann auch wieder ausgleichen können. Und wenn das Ganze in einem Umfeld passiert, wo wirtschaftlich gesehen auch noch eine schwierige Situation ist, wie die letzten 2-3 Jahre, wir wissen alle, was die Herausforderungen aktuell sind, dann sind das natürlich sehr viel Faktoren, die hier einen Gegenwind bieten, die dann zwar mit Bestimmtheit aus meiner Sicht gemeistert werden können, aber einfach die Zeit, bis sich das wieder dann positiv sichtbar macht, dann schon etwas dauert. Und ich denke, deshalb war die letzten 2-3 Jahre insgesamt für Small Caps schwierig und in der Schweiz überdurchschnittlich schwierig. Aber aus heutiger Sicht, und wir sehen das jetzt schon seit gut 12 Monaten, beginnen jetzt diese Verbesserungen oder diese Reaktionen bei den Gesellschaften langsam Früchte zu tragen. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir in eine Wirtschaftsentwicklung reinlaufen, die sich weiter stabilisiert oder sich dann sogar verbessert, dann sind diese Gesellschaften äußerst fit aufgestellt und werden überdurchschnittlich profitieren, nicht nur natürlich von den Mehrumsätzen, sondern eben auch auf Basis der tieferen Kostenbasis, die in der Zwischenzeit umgesetzt wurde.
Welche Sektoren präferieren Sie denn momentan auch in den entsprechenden Produkten? Gibt es da bestimmte Champions, auf die Sie momentan setzen, ohne jetzt auch vielleicht einzeln zu nennen, aber einfach um ungefähr zu wissen, welche Sektoren da auch gerade in dem Bereich der Nebenwerte den Markt Ihrer Meinung nach dominieren?
Ja, wir haben sicher hier Sektoren, die wir tendenziell präferieren oder das stärker gewichten, aber ich möchte vielleicht noch in Bezug auf, wie wir ein Portfolio konstruieren und insbesondere natürlich in der Strategie, die wir verwalten, wir haben ja Substanzwerte Schweizfonds, haben wir hier grundsätzlich 2 Komponenten. Wir möchten das Portfolio risikotechnisch insofern sehr ausgewogen gestalten, dass wir eine sehr starke Komponente an Small Caps haben, überdurchschnittlich stark. Einerseits, weil wir hier sehr große Anlagechancen sehen, aber andererseits auch, weil gerade die Small Caps, und je kleiner eine Gesellschaft ist, desto eher finden Sie Gesellschaften, die sich auch sehr stark nur auf den Schweizer Markt oder überdurchschnittlich stark auf den Schweizer Binnenmarkt fokussieren. Und wenn Sie solche Gesellschaften haben, dann aus einer Kapitalisierungssicht jetzt in Small Caps, dann kaufen Sie sich nicht nur Potenziale ein, sondern Sie kaufen sich auch ganz andere Chancen und Risikenprofile ein, weil solche Gesellschaften ja mit dem internationalen Welthandel, ich sage mal, nicht so direkt verflochten sind und währungstechnisch vielleicht sogar im Vorteil sind. Und dann haben wir, ich sage mal, einen Teil des Portfolios, das eher international ausgerichtet ist. International heißt alles Schweizer Gesellschaften, aber die eben sehr stark international orientiert sind, entweder weil sie sehr stark einen sehr starken Exportanteil haben oder, und das findet man in der Schweiz eben auch, sehr viel kleinere und mittlere Gesellschaften, die sehr viel internationale Standorte haben und damit auch schon im Ausland produzieren. Das sind auch internationale Gesellschaften. Und so möchten wir jetzt grundsätzlich mal das Portfolio in diese 2 Hauptteile aufteilen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie strukturieren wir das jetzt branchentechnisch oder sektoriell, dann ist es natürlich so, dass wir jetzt sehr wohl in den letzten Monaten ich sage mal, den zyklischen Teil im Portfolio und damit natürlich auch Industriewerte doch aufgestockt haben oder in solche umgeschichtet haben. Warum? Weil wir auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung jetzt bei den internationalen Gesellschaften, also aus einer globalen Perspektive, aber auch mit dem alleinigen Schweiz-Fokus überhaupt nicht negativ eingestimmt sind. Im Gegenteil, wir sehen eine langsame, eine unspektakuläre Stabilisierung, und zwar in vielen Ländern. Und es gibt momentan Störfaktoren, wie wir jetzt gerade wieder einen haben mit dem Nahostkonflikt. Allerdings sind das Störfaktoren, die in der Regel nicht so lange dauern. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nach dieser Stabilisierung, die wir jetzt bereits sehen, die hoffentlich auch nicht abgewürgt wird durch diese aktuellen Störfaktoren, dann eine Wirtschaftserholung sehen werden. Und diese Wirtschaftserholung muss gar nicht sehr stark sein, weil, wie gesagt, die Gesellschaften sind äußerst fit. Eine kleine Wirtschaftserholung und schon, ich sage mal, überschaubare Mehrumsätze werden sich deutlich in den Unternehmensergebnissen niederschlagen.
Ja, Herr Weiß, vielen Dank für die ganzen Einblicke auch auf die Schweiz. Sehr, sehr interessant. Ja, zum Abschluss fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie denn uns Schönes mitgebracht? Was dürfen wir denn in unsere virtuelle Bibliothek stellen?
Ja, da gibt es natürlich viele Dinge, die ganz spannend sind. Ich denke, wir beschäftigen uns sehr stark mit weniger den kurz- und mittelfristigen Unsicherheiten, die momentan bestehen. Das ist auch die Einschätzung, was heute und morgen passiert, ich sage mal, eher schwierig, um aus Kristall, müsste eine Kristallkugel haben. Nichtsdestotrotz haben wir eine klare Meinung, die habe ich ja vorher schon geäußert. Aber ich denke, wir sind und befinden uns in einem Umfeld oder in einer Welt, wo ganz wesentliche Dinge passieren, die, ich sage mal, im großen Kontext zu beurteilen sind. Und in diesem Zusammenhang gefällt mir eigentlich ein Buch sehr gut, und vielleicht gewisse Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das bereits. Es nennt sich The Fourth Turning. Das ist ein Buch von William Strauss und Neil Howe, von zwei amerikanischen Historikern, die in dem Sinne über lange Zeit gesellschaftliche Veränderungen, Umwälzungen, wie sie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte analysiert wurden, in dem Sinne in diesem Buch zusammentragen und in dem Sinne so Zyklen identifiziert haben. Und da gibt es eben den letzten Zyklus, bevor es dann wieder von vorne beginnt, ist dann eben diese vierte Wende, der Fourth Turning, wo sehr viel passiert. Quasi wir uns in einer gesellschaftlichen Krise befinden, die ganz unterschiedliche Gründe hat, politisch, wirtschaftlich, zum Teil auch sozial. Und das ist immer ein Umfeld, wo einfach sehr viel unvorhergesehene Sachen passieren und, ich sage mal, auch mit ganz großen Bruchstellen. Und das prägt uns alle und natürlich auch die Unternehmen und die Wirtschaft. Und ich denke, das ist ein sehr spannendes Buch, das jetzt nicht sehr kurzfristig, mit einer kurzfristigen Optik zu lesen ist, aber in einem Gesamtkontext, ich denke, sehr viel spannende Erkenntnisse und Überlegungen einbringt. Und das wäre meine Buchempfehlung. Ein kleiner Warnung möchte ich aber abgeben. Das Buch hat, glaube ich, über 500 Seiten. Also man muss da ein bisschen eine Leseratte sein. Aber für alle diejenigen, die sich interessieren, man kann googeln. Es gibt sehr viele Interviews mit Neil Howe, wo man quasi eine Kurzfassung von 1-2 Stunden findet. Und dann kriegt man auch schon sehr viel von diesem Buch mit.
Ja, perfekt. Ja, sonst, die Sommerferien stehen dann ja auch irgendwann mal vor der Tür. Dann kann man sonst auch mitnehmen in den wohlverdienten Sommerurlaub dann, meine Damen und Herren. Ja, Herr Weiß, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Mir hat es Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, meine Damen und Herren, danke, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, sofern er Ihnen natürlich gefallen hat. Gerne auch abonnieren, weiterempfehlen, auch an Kollegen und Freunde. Das war es an der Stelle von mir. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.